Frauenrechte im Fokus.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich im Namen der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit und im Namen der Thomas-Dehler-Stiftung, dem liberalen Bildungswerk in Bayern, begrüßen. Mein Name ist Konstantin Groth, ich bin Programmreferent für die beiden Stiftungen in Bayern und ich möchte Sie kurz in die kommende Stunde einführen. Die Veranstaltung gehört zu unserer Reihe Frauenrechte im Fokus, die die Situation von Frauen weltweit beleuchten möchte. Und zuallererst möchte ich mich hier bei unserem Kooperationspartner bedanken, mit dem wir diese Reihe entwickelt haben, nämlich bei Frauen für Freiheit e.V. Und namentlich geht mein Dank an die Vorsitzende Rebecca Schönenbach, die heute auch wie üblich als Moderatorin durch die Veranstaltung führen wird. Meine Damen und Herren, es wird viel über die Menschenrechtslage in China diskutiert, auch in den Veranstaltungen unserer Stiftungen, was wichtig und was notwendig ist. Speziell auf die Rechte von Frauen wird dabei allerdings eher selten geschaut und dabei liegt hier vieles im Argen. Missbrauch und Femizide, ganz allgemein Gewalt gegen Frauen, wird in China ignoriert und relativiert. Aktivistinnen werden zum Verstummen gebracht, Journalistinnen verhaftet, feministische Organisationen verboten. Frauenhandel existiert nach wie vor und. Unsere Expertin und unser Experte werden die Situation von Frauen in China im Folgenden diskutieren und vorstellen. Ich begrüße dazu ganz herzlich Frau Martin Liao. Sie ist in China geboren und in Taiwan aufgewachsen. Seit den 1970er Jahren lebt sie in Deutschland. Sie studierte Anglistik und Erziehungswissenschaft und arbeitet als Redakteurin, Übersetzerin und Autorin. Sie setzt sich für Menschenrechtsarbeit in China ein und klärt in Deutschland über die Menschenrechtsverletzungen auf, die das Regime in China begeht. Frau Martin Liao, herzlich willkommen.
Guten Tag, ich freue mich.
Und ich begrüße Herrn Dr. Fulda. Er ist Politikwissenschaftler und China-Experte. In den letzten 20 Jahren hat er sich vier Forschungsschwerpunkte entwickelt, nämlich Demokratisierungsstudien, EU-China-Beziehungen, Bürgerdiplomatie und Wissenschaftsfreiheit. Herr Dr. Fulda, auch Ihnen ein herzliches Willkommen.
Schönen guten Abend.
Und schließlich, ich habe Sie schon genannt, herzlich willkommen, Rebecca Schönenbach. Schön, dass Sie wieder bei uns sind. Frau Schönenbach arbeitet als unabhängige Beraterin im Bereich der Terrorismusbekämpfung. Als Vorsitzende des Vereins Frauen für Freiheit engagiert sie sich gegen Gewalt gegen Frauen, vor allem gegen politische Gewalt, mit dem Ziel, Gleichberechtigung abzuschaffen. Frau Schönenbach ist Diplom-Volkswirtin, Mitherausgeberin des Sammelbandes Ich will frei sein, nicht mutig, Frauenstimmen gegen Gewalt und Kolumnistin der Welt am Sonntag. Meine Damen und Herren, ich werde jetzt gleich Frau Schönenbach übergeben. Jetzt wünsche ich Ihnen einen spannenden und informativen Web-Talk und liebe Frau Schönenbach, ich übergebe an Sie.
Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Groth, an Sie und Ihr Team von der Friedrich-Naumann-Stiftung und der Thomas-Dehler-Stiftung für das Möglichmachen dieser Reihe. Ich freue mich sehr, dass wir auch diesmal zwei ausgewiesene Experten und eine ausgewiesene Expertin natürlich mit Frau Tianqi Martin Liao und Herrn Dr. Andreas Fulda gewinnen konnten. Wer sich mit dem Thema China beschäftigt, kennt beide auf jeden Fall. Diesmal soll es natürlich speziell um Frauenrechte gehen, wie immer in unserer Reihe, aber natürlich auch, weil Frauenrechte der Gradmesser sind für die Freiheit einer Gesellschaft, um die Freiheit in China und die Antwort der Bundesregierung. Und ich habe erstmal angefangen mit dem Thema zu lesen, habe sehr, sehr schnell beschlossen, dass wir uns auf die neuere Zeit konzentrieren, Frau Martin Liao, weil ich festgestellt habe, dass ein unglaublich spannendes und natürlich durch die immense, diverse Geschichte Chinas unerschöpfliches Thema ist. Wenn man jetzt Geschlechterrollen in China anschaut und so weiter, könnte man sehr weit zurückgehen. Aber da es mehr um die aktuelle Situation gehen soll, würde ich doch mit der neueren Geschichte anfangen, weil sonst kommen wir gar nicht mehr zur neueren Geschichte. Und da mit dem Aufstieg der Kommunisten und der Rolle der Frau hat sich ja einiges geändert im Vergleich zu den traditionellen Rollen vorher, wo man so ein bisschen im Westen diese Vorurteile kennt mit Füße abbinden, was wahrscheinlich eher eine kleine Minderheit war. Traditionelle chinesische Frauenrollen, die eher aufs Haus beschränkt waren, eher dem Mann untergeordnet. Und dann haben sich die Kommunisten, so wie es zumindest dargestellt wird, auch diese Thematik zu eigen gemacht und gesagt, mit dem großen Sprung nach vorne sind Frauen jetzt gleichberechtigt und sogar angefangen, Slogans auszugeben, wie Frauen können alles und alles, was sie können, können sie besser. Und Theaterstücke inszeniert und sich so ein bisschen inszeniert als die Befreier der Frauen. Wie hat sich das entwickelt dann ab dem Zeitpunkt in den letzten 50, 70 Jahren? Wie war die Entwicklung für Frauenrechte in China?
Ja, vielen Dank, dass Sie eigentlich in der Einführung schon sehr viel Schlüsselwort genannt haben. Die Situation oder die Lage der Frau in der Gesellschaft hat sich tatsächlich in den letzten 40 Jahren doch einiges verändert. Aber vielleicht gehe ich noch ein bisschen zurück, als seit der Gründung der Volksrepublik China. Ich glaube, jeder kennt diesen Satz. Ja, Mao Zedong hat gesagt, die Frauen können die Hälfte des Himmels tragen. Aber was bedeutet das? Das bedeutet, ich glaube, Sie wissen genauso wie ich, das bedeutet nicht die Befreiung von Frauen. Ganz und gar nicht. Die Kommunistische Partei hat die Werte von einer Frau entdeckt. Die Frauen sind gute Arbeitskräfte. Also in die erste 3 Jahrzehnte, sagen wir von 49 bis zu 79, in diese 30 Jahre, werden Frauen eigentlich ironischerweise gesagt, also befreit von der Familie. Das heißt, sie sollen nicht nur, also was heißt, sie sollen nicht nur in der Familie bleiben, als Ehefrau, als Mütter und so weiter, sondern sie sind eine tragende Kraft in der Arbeitswelt. Also insofern haben wir sehr viel gehört in der 50er, 60er, 70er Jahre, dass die sogenannte eiserne Mädchen, eiserne Frauen in Front von der Ölindustrie, in der Stahlindustrie, die Frauen arbeiten genauso hart und gut und sogar besser als die Männer. Aber das sind nur Propaganda. So ist das nicht. Und seit Ende der 70er Jahre hat Deng Xiaoping angefangen, diese sogenannte Eröffnungs- und Reformpolitik durchzuführen. Und da ist plötzlich die Position der Frauen ein bisschen zurückgedreht. Die Frauen haben plötzlich entdeckt, ihre Werte oder ihre Position in der Familie ist auch sehr wichtig. Insofern sind viele Frauen wieder zurück in die Familie, haben sich wieder in die Familiebereich ihren Beitrag geleistet. Aber diese Situation hat sich wiederum verändert in der vergangenen, sagen wir, 20, 30 Jahre. Die Frauen haben, also natürlich die gesellschaftliche und wirtschaftliche Struktur Chinas hat sich sehr stark gewandelt. Und die Frauen haben entdeckt, dass sie können nicht weiterhin diese traditionellen Rolle spielen als nur als Frauen, sondern sie müssen ihre Position in der Gesellschaft erkämpfen. Obwohl die Politik hat das nicht unbedingt sehr unterstützt. Wir werden nachher noch einige Punkte sprechen. Erstens, die Frauen werden immer noch in der Tradition, in diese patriarchalische Kultur in Chinas irgendwie als eine bestimmte Rolle nur als Frau gesehen. Ja? Und die Frauen sind also abhängig von den Männern, sind abhängig von der Gesellschaft und so weiter. Aber die Frauen versuchen, diese Rolle anders zu definieren. Wir werden vielleicht nachher nochmal darüber sprechen. Was ist die Entwicklung? In den letzten 20 Jahren haben viele Frauen, vorwiegend eigentlich die intellektuellen Frauen, Journalistinnen, Autorinnen und Lektoren in der Universitäten, die sind hervorgetreten, haben für das Recht der Frauen gekämpft. Besonders in Frage von diesem Sexismus sind die Frauen wirklich erwacht. Sie haben gesagt, wir wollen nicht mehr weiter als Sexobjekt betrachtet werden. Jetzt nur kurz sowas zu sagen.
Vielen Dank. Wir haben auch schon die erste Frage, die ich an Sie weitergeben würde, Herr Dr. Fulda. Und Sie können natürlich ergänzen, was Frau Martin Liao gerade gesagt hat. Und zwar ist die Frage, der chinesische Außenminister ist angeblich verschwunden. Das war heute eine Meldung. Ob dann nicht eine Gleichheit darin liegt, dass alle unterdrückt werden gleichermaßen im heutigen China?
Ja, also das ist in der Tat eine wirklich schon sehr mysteriöse Geschichte, dass ein Außenminister einfach vom Erdboden verschluckt ist. Und es gibt ja sehr viele Gerüchte, was der Grund sein könnte. Die bisher plausibelste Narrative ist, dass er eine Affäre hatte. Nun muss man dazu sagen, dass er viele führende Kader der Kommunistischen Partei Chinas, meistens sind das ja Männer, haben Geliebte. Und insofern könnte es eigentlich jeden treffen. Also warum jetzt Xinjiang? Dazu vielleicht möchte ich etwas ganz kurz auch ergänzen. Natürlich wäre es wunderbar, wenn Frauen in China gleichberechtigt wären mit chinesischen Männern. Aber wenn wir uns allein das oberste Personal der Partei anschauen, also im Politbüro, in dem ständigen Ausschuss, das sind alles Männer. Alles. Und wenn ja, wenn tatsächlich die Hälfte des Himmels den Frauen gehören würde, müssten dann mindestens 3 von den 7 oder 4 besser Frauen sein. Sind sie aber nicht. Und ich glaube, das ist ja schon ein ganz klarer Indikator dafür, dass Frauen im chinesischen politischen Geschäft an führender Ebene keine Rolle spielen.
Ja, das ist eine der Sachen, die ich auch mitgelesen habe. Und was Sie eben angesprochen haben, Frau Martin-Liau, ist ja auch die Beteiligung der Frauen insgesamt an der Gesellschaft, am gesellschaftlichen, öffentlichen Leben. Und auch die Arbeitsmarktbeteiligung ist in den letzten Jahren wieder zurückgegangen. Aber was Sie angesprochen haben mit den Affären, das ist ja eins der größten Themen, die Frau Martin-Liau auch schon angesprochen hat, ist die sexuelle Gewalt von führenden chinesischen Kadern gegen Frauen. Und einer der prominentesten Fälle, den Sie mir auch schon per E-Mail geschickt haben, Frau Martin-Liau, ist Peng Shuai, die Tennisspielerin, die Profi-Tennisspielerin, die öffentlich gemacht hat, dass der damalige Vizesekretär, glaube ich, der Partei sie missbraucht haben soll. Und dieser Eintrag wurde dann in dem chinesischen Netzwerk gepostet, sehr, sehr schnell. Und alle Einträge in diesem Netzwerk über sexuelle Gewalt, zumindest von Prominenten, sehr schnell gelöscht wurden. Und sie verschwand erstmal, bis sie wieder auftaucht. Und bis heute ist aber nicht klar, ob sie sich überhaupt frei äußern darf. Und Sie haben eben schon angesprochen, dass eins der Themen für die heutige Frauenbewegung die sexuelle Gewalt ist. Ist das so wie im Westen, dass man eben sagt, es ist sexuelle Gewalt, sozusagen bei uns wird immer strukturell gesagt, alle Männer sind irgendwo sexistisch, manche mehr, manche weniger und das System arbeitet nicht dagegen oder hat das noch einen anderen Hintergrund in China?
Ja, schön, dass Sie das diese beide Fälle erwähnen. Einmal dieser Außenminister Qin Gang, der ist seit 3 Wochen verschwunden, obwohl er zuletzt im Mai noch in Deutschland war und hat mit unserer Außenministerin Frau Baerbock getroffen und so weiter. Jetzt ist er verschwunden. Und Dr. Fulda hat schon gesagt, also in der höchsten Rang der Politik sind nur Männer. Und Männer haben Macht. Und Macht wird oft missbraucht, in viele, viele Hinsichten, so für eigene Vorteile. Aber ein sehr großes Stück hat Dr. Fulda auch schon gesagt, die meisten Männer, die haben Konkubine. Ich benutze das Wort als Konkubine, also nicht als Freundin oder was weiß, Sekretärin oder sowas, sondern wirklich Konkubine. Viele, also es gibt natürlich keine Statistik. Aber die meisten hohen Politiker, die haben mehrere. Die haben wirklich nicht nur Seitensprünge, sondern sie haben mehrere Konkubinen. Und Qin Gang ist angeblich wegen so einem Sexskandal mit einer Moderatorin von dem Phoenix TV. Phoenix TV ist mit dem Hauptquartier in Hongkong, aber diese Frau basierte in London. Also anscheinend haben sie eine Affäre miteinander und die Frau hat sogar ein Kind bekommen und sie postet vor einiger Zeit ein Bild von ihr und ein Baby und sagt, ja, also heute hat mein Kind, dein Vater hat Geburtstag, aber wir können ihm alles gut wünschen. Er ist aber kein Amerikaner. Also, das Kind ist in den USA geboren. Das heißt, das Kind ist ein Amerikaner. Also, mit Verlaub zu sagen, falls Qin Gang der Vater sein sollte, dann der chinesische Außenminister ist der Vater von einem Amerikaner. Wie lächerlich das ist. Entschuldigung, zu Peng Shuai. Peng Shuai hat vor einem Jahr in Weibo gepostet, dass sie wieder gezwungen worden ist, mit Sex zu haben mit dem schon retired Vizeministerpräsident Zhang Gaoli. Und die beiden haben vor 7 Jahren schon ein Verhältnis miteinander, aber dieses Mal ist eine Falle ist sie reingegangen. Sie ist eingeladen worden bei ihm zu Hause und wurde zum Sex gezwungen worden. Also diese ganze Sache, das sind keine Einzelfälle, das deutet hin, diese politische Kultur in China ist es immer noch eine matriarchalische Kultur. Die Männer, die auf der hohen Position sitzen, sie missbrauchen ihre Macht und betrachten die Frauen immer noch als Sexobjekt, immer als eine Ausübung von ihrer Macht. Und das ist ganz, ganz schrecklich. Und ich lebe in Deutschland, wenn ich sehe in die deutschen Politikerinnen, ich bin hoch erfreut. Das sind so starke Beteiligung von Frauen in der Politik. Und sie müssen nicht ihren Körper oder ihre Seele, ganz zu schweigen, ihre Seele zu verkaufen. Sie sind mit ihrer Intelligenz, ihren Fähigkeiten an diese Position gekommen. Das ist der Riesenunterschied zwischen einem demokratischen Land Deutschland und einer Parteidiktatur in China.
Ich würde daran direkt die Frage anschließen, weil Sie haben ja schon erwähnt, dass es eben eine Bewegung gibt von Feministinnen, die sich mit dem sexuellen Belästigung auseinandersetzt. Und es gab 2015 einen international bekannten Fall der feministischen Fünf. Frauen, die versucht haben, Flyer zu verteilen gegen sexuelle Belästigung in der U-Bahn hauptsächlich. Und die wurden verhaftet. Ja, und die meisten davon freigelassen, aber immer noch unter Repression, Ausreiseverbote. Ich glaube, eine sitzt sogar noch im Gefängnis. Aber dieser Fall hat natürlich eine Schockwelle ausgelöst. Und jetzt wissen wir durch die Covid-Proteste, dass zumindest die Situation für Demonstranten, egal welcher Art, in China sich stark verschlechtert hat, noch weiter verschlechtert anscheinend. Wie ist denn heute? Gibt es Feministinnen, die bekannt sind innerhalb Chinas und weiter protestieren? Gibt es Organisationen? Gibt es irgendeine Bewegung? Ist das überhaupt möglich im Moment?
Möchte Dr. Fulda dazu was sagen? Ich habe vorhin so lange geredet.
Ja, ich kann gerne ganz kurz was dazu sagen. Und zwar hat sich da in der Tat etwas sehr stark verschoben, die Koordinaten in der auch chinesischen Politik. Ich hatte die große Ehre, muss ich sagen, einen kurzen Dokumentarfilm über eine feministische Gruppierung zu filmen und zu produzieren. Und zwar, das war im Jahr 2011-12. Das Anti-Domestic Violence Network. Das war eine Gruppe von meist also Akademikerinnen, aber auch teilweise reformorientierte Kader, NGO-Aktivistinnen. Und zwar, das war wirklich ein nationales Netzwerk bis runter auf die kommunale Ebene, Graswurzelebene. Und ich war sehr beeindruckt auch von deren Arbeit, gerade zum Thema häusliche Gewalt. Da habe ich sehr viel selber dabei gelernt. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, 2015, wie Sie gerade angesprochen haben, werden junge chinesische Frauen so schikaniert, nur dafür, dass sie Flyer verteilen, um ein Thema zu behandeln, welches schon lange diskutiert wird. Es war gar nicht so sensibel. Es war auch eine größere gesellschaftliche Akzeptanz schon dafür da, dass man natürlich, dass sexuelle Gewalt nicht in Ordnung ist und häusliche Gewalt. Und was für ein großer Rückschritt ist das, dass eben zum Beispiel diese Organisation, die ich da porträtiert habe, die hat sich aufgelöst. Und die jungen Feministinnen wurden schikaniert das zeigt eigentlich, wie stark sich China auch rückwärts entwickelt, wenn man sich diese Themen anschaut. Und das ist eine echte Tragödie, finde ich, für die Frauenbewegung in China.
Wir haben ja bisher viel über diese Gegenbewegung zur sexuellen Belästigung und häuslicher Gewalt geredet. Tatsächlich gibt es ja Gesetze, die 1992 wurde das erste gegen häusliche Gewalt eingeführt, dann wurde es ein paar Mal verändert. Jetzt, glaube ich, sogar letztes Jahr ist dieses Jahr in Kraft getreten, etwas verstärkt, dass zum Beispiel Arbeitgeber nicht mehr fragen dürfen, ob eine Frau schwanger ist, ob sie verheiratet ist und so weiter. Aber es gibt ja noch Missstände, die viel gravierender sind. Auch wenn das natürlich schwer ist, da eine Rangfolge aufzumachen bei Gewalt. Zum Beispiel hatten Sie mir den Fall geschickt, Frau Martin Liao, von dieser Frau, die angekettet wurde. Wahrscheinlich gekauft von dem Bauern, der sie gehalten hat. Also es gibt tatsächlich ein ziemlich bekanntes Phänomen von Menschenhandel von Frauen. Also eigentlich Sklavenhandel mit Frauen innerhalb Chinas. Was weiß man denn darüber und wird da überhaupt gegen vorgegangen durch die Regierung?
Ja, diesen Fall ist letztes Jahr entdeckt worden, dass in Provinz Jiangsu, in einem Kreis Fengzhou, eine Frau wurde angekettet und es kursiert ein Video online, dass diese Frau, also an ihren Hals, wurde eine Kette angelegt und sie sah also so jämmerlich aus und dann fängt die Leute an zu nachforschen und entdeckt, dass sie eigentlich entführt worden war und den Bauern verkauft. Und sie war angeblich mental nicht in Ordnung. Also irgendwie ist sie, man weiß nicht, ob sie vorher verwirrt war oder erstmal nach diesem Schicksal. Sie war also seit fast 20 Jahren so im Haus von diesem Bauern. Und vorher wurde sie dreimal wurde sie verkauft. Zuletzt landet sie bei diesem einen Bauer und er benutzt sie als eine Gebärmaschine, wenn Sie erlauben, dass ich das so sage. Und er machte mit ihr 8 Kinder. Das ist so unverständlich. Wir wissen, dass in China es war 30 Jahre lang Ein-Kind-Politik. Mehr Kinder waren nicht erlaubt. In den letzten paar Jahren, seit 4 oder 5 Jahren, hat die Regierung gemerkt, irgendwie diese Balance zwischen Mann und Frau ist so ist so unbalanciert, viel zu viele Männer, zu wenige Frauen, angeblich über 30 Millionen Überschuss, also ich meine eine Überzahl von Männern. Also die Bauern haben keine Möglichkeiten, Frauen zu bekommen, weil die meisten Frauen gehen in die Städten und werden dort als Arbeiterin eingestellt. Und insofern auf dem Land gibt es einfach so, Frauen sind Rarität. Insofern gibt es diesen Menschenhandel, ganz besonders Frauenhandel. Also diese Frau wurde entführt, verkauft und dann landet sie in so einer miserablen Situation. Und diese Sache ist rausgekommen, sodass die ganze Gesellschaft ist aufgekocht, ne? Und alle haben gesagt, wie ist das möglich und so weiter. Die verantwortlichen Leute, nicht nur diese sogenannte Ehemann, sondern auch die lokale Beamte werden zur Rechenschaft gezogen. Der hauptverantwortliche Beamte wurde zu 9 Jahren verurteilt. Nur 9 Jahre. Also ich meine, das steht nicht zu Verhältnis. Aber diese ganze ist kein Einzelfall. Vielleicht in anderen Fällen werden die Frauen nicht 8 Kinder zur Welt bringen, aber 2 oder 3 auf jeden Fall. Es gibt keine Statistik, wie viele Frauen wird pro Jahr entführt und verkauft. Aber die Zahlen ist auf jeden Fall sehr, sehr hoch. Das ist diese schreckliche Folge von dieser Ein-Kind-Politik durch die Kommunistische Partei Chinas. Und stellen Sie sich vor, die Partei entscheidet, wie eine Frau ein Kind, wann eine Frau ein Kind bekommen kann, wie viel Kind sie bekommen darf, nämlich nur eine. Und jetzt seit einigen Jahren, obwohl die Fachleute haben immer wieder gewarnt, das ist eine falsche Politik, so geht das nicht. Die Partei hört das nicht. Also nach der offiziellen Aussagung sind ungefähr 30 Millionen Baby, noch viel mehr, 30 Millionen Baby weniger zur Welt gekommen. Also ich möchte nicht wissen, ob sie in einer natürlichen Weise nicht zur Welt gekommen oder zwangsweise oder sogar getötet. Das ist so eine unmenschliche Politik, unnatürlich und schadet sich nur selbst. Also diese angekettete Frau ist nur ein Beispiel dafür, für diesen absurde, dumme, unmenschliche Politik der Kommunistischen Partei Chinas.
Ja, das Wort Femizid bezieht sich ja eigentlich auch auf diese Kindstötung. Das war einer der Ursprünge dieses Begriffs, weil man in Indien und China eben die Praxis erkannt hat, dass wenn Frauen gezwungen werden oder nur wenige Kinder haben dürfen, aus verschiedenen Gründen, in China eben erzwungenermaßen, dass dann auch sich Eltern oft dafür entscheiden, einen Jungen zu bekommen. Und wenn sie das Geschlecht erkennen können, das Kind entweder im Mutterleib oder kurz nach der Geburt töten, wenn es ein weibliches Kind ist. Und daher natürlich auch ein unglaubliches Unrecht gegenüber Frauen schon in den ersten Lebensjahren beziehungsweise noch vor der Geburt stattfindet. Hier gibt es eine Frage, bevor wir noch zu den Minderheiten kurz kommen und der Antwort der Bundesregierung. Da gibt es auch schon Fragen. Sind Frauen in der Industrie und Forschung denn nicht aktiv? Weil wir ja gehört haben, dass sie auf der obersten Ebene der Kommunistischen Partei Chinas nicht aktiv sind, in der gesamten Führungsgremium nicht. Aber gibt es dann in der Privatwirtschaft und in der Forschung Frauen, die leitende Positionen haben oder zumindest gleichberechtigt teilnehmen können? Wissen Sie das? Wer auch immer von Ihnen antworten möchte.
An wen richten Sie diese Frage?
An Sie in erster Linie und dann an Herrn Fulda, falls er dazu Statistiken kennt.
Ja, eigentlich ich würde sagen, obwohl unsere Kultur ungünstig ist für Frauen, obwohl diese Politik von diesen Parteien wirklich von Männern beherrscht wird, diese ganze Situation ist ungünstig für Frauen. Aber ich möchte sagen, ich finde diese chinesische Frauen, die haben doch einen sehr, sehr starken Charakter. Und auch in der Tradition haben sie sich immer dagegen, in irgendeiner Form dagegen gewehrt. Und wie ich bei Eingang schon gesagt habe, die gesellschaftliche Struktur und die Wirtschaftsstruktur in der Gesellschaft ist es so stark verändert worden. Die Frauen versucht in allen Fronten eigentlich in China sich voranzugehen. Sie bauen ihren, sei es in Architektur, sei es in Kunst, sei es in der Wirtschaft, sei es in Handel. Und die haben wirklich, wirklich ziemlich viel, also sie haben wirklich ihren Territorium erobert, würde ich sagen, sehr oft gegen ihr männliche Kollegen. Aber leider muss ich auch sagen, sehr oft sind Frauen, besonders in der Politik, wenn Frauen hochkommen möchte, leider, ihre Fähigkeiten zählt nicht an erster Stelle, sondern ihr Aussehen. Ja? Und wenn sie hübsch ist, dann hat sie bessere Chance. Und wenn sie bessere Chance hat, das genügt immer noch nicht. Sie muss bereit sein, ihr Körper zu verkaufen und ihre Seele zu verkaufen, sowieso. Ja? Und auf diese Art und Weise sind auf der lokalen Ebene sind sehr viele Frauen schon an der vorderen Position rangerückt. Ja? Sie sind Bürgermeisterinnen, sie sind Parteisekretärin von einer Stadt und so weiter. Aber selbst in der Industrie, in sehr viel weibliche Unternehmen, wir können sehr viel weibliche Unternehmen verbuchen. Und das finde ich, das ist schon sehr, sehr positiv. Also irgendwie diese chinesische Kultur ist doch anders als, ich würde sagen, so, wir sind nicht bei den Taliban, ne? Also so unterdrückt wie die Frauen in dieser anderen Welt sind wir nicht. Und die Frauen trampeln sie durch, ja. Also ich möchte nicht diesen falschen Eindruck geben, dass die Frauen müssen sich selber verkaufen, um durchzukommen. So ist es. Ich meine nur in der Politik, ja. Oder hauptsächlich in der Politik. In allen anderen Bereichen, die Frauen haben ihre Stärke gezeigt. Und das ist sehr, sehr ermutigend. Und gerade viele Frauen, die höhere Bildung haben, sie versuchen, ihren Schwestern zu helfen. Also in den vergangenen 20 Jahren sind verschiedene Websites errichtet worden, verschiedene Rechtsgruppen gebildet worden, nur spezifisch, um Frauen zu helfen und um in der Rechtsfrage zu beraten. Und das ist sehr, sehr positiv.
Dann gibt es hier eine Frage nach dem Unterschied von Land und Stadt und den Emanzipationsbewegungen überhaupt zwischen Land und Stadt. Und daran anschließend würde ich auch die Frage nach der Minderheitenpolitik, Herr Fulda, von China, weil wir wissen ja, dass Uiguren stark unterdrückt werden, andere Minderheiten auch, speziell Uigurinnen erleiden furchtbare sexualisierte Gewalt, unter anderem Zwangssterilisierung, werden in den Lagern missbraucht. Deutsche Unternehmen produzieren mit diesen Zwangsarbeitern, die stark aus Minderheiten rekrutiert werden. Gibt es da einen Unterschied zwischen Land und Stadt und dann natürlich zwischen der Mehrheit der Han-Chinesen und den Minderheiten in der Politik der Kommunistischen Partei?
Ja, also ganz kurz erstmal zum Verhältnis zwischen Han-Chinesen und den sogenannten Minoritäten. Ich habe mal eine chinesische Kollegin gefragt, wann sich das Verhältnis zwischen der Zentralregierung und zum Beispiel Tibet oder Xinjiang eingetrübt hat. Und zu meinem Erstaunen hat sie gesagt, seit 1949, also mit der Gründung der Volksrepublik China. Das heißt, im Grunde war schon von Anfang an klar, dass Minoritäten nicht gleichberechtigt behandelt würden. Zunächst gab es einen sehr paternalistischen Ansatz, quasi über eine fast schon chinesische Form der Affirmative Action, einzelnen Minoritäten bestimmte Sonderrechte zuzugestehen. Das ist häufig auf Unverständnis und auch wenig Unterstützung unter Han-Chinesen getroffen. Aber es war immer ein manipulativer Ansatz, um Bevölkerungsgruppen, die eine potenzielle Gefahr für die Partei darstellten, ruhig zu stellen, einzuhegen, etc. Und das große Problem, das wir haben, zum Beispiel mit den Uiguren und Xinjiang, ist, dass sich die Minoritätenpolitik geändert hat von einer, sag ich mal, quasi Tolerierung, Manipulation hin zu einer sehr assimilativen Politik, wo im Grunde ganz klar gesagt wurde, wir wollen, dass ihr quasi Han-Chinesen werdet. Jiaorong nennt man das im Chinesischen. Und das ist eben aber nicht ein amerikanischer Melting Pot, wo das mehr oder weniger freiwillig passiert. Stellen Sie sich die Situation in New York vor oder in Boston oder in San Francisco. Nein, diese Fusion, die soll staatlich engineert, also die soll staatlich geschaffen werden. Und das ist natürlich ein ganz gravierender Eingriff in die Freiheitsrechte und Bürgerrechte und auch in so Fragen der kulturellen Identität, der religiösen Identität. Und man muss sich schon fragen, mit welchem Recht sich da einige Parteiideologen das Recht nehmen, Bevölkerungsgruppen in ihrem Bild zu formen und gegen ihren Willen. Das ist, glaube ich, das Grundproblem, welches dann alle anderen Phänomene, die Sie auch gerade angesprochen haben, dann auch erklärt. Denn wenn das politische Ziel ist, dann spielen auch alle anderen Rechte natürlich keine Rolle.
Eins, was mich erstaunt. Ja, wollen Sie ergänzen?
Bitte. Ja, Dr. Fulda hat das sehr schön dargestellt. Also ich würde noch ein bisschen krasser Formulierung. Also ich finde, diese Minderheitenpolitik der Kommunistische Partei Chinas, das ist absolut eine, wie soll man das sagen, das ist Antihumanismus, das ist eine kulturellen Genocide ist Völkermord, ja, also es hört sich nicht so gut an, Genocide ist besser. Also in Tibet zum Beispiel wird solche Boarding School errichtet, die Kinder, also ab 5 Jahre werden in solche Schule geschickt, sie dürfen nicht Tibetisch lernen, sie müssen Chinesisch lernen. Und sie werden chinesisch erzogen. Also wie Dr. Fulda, wie Sie das sagen, sie wollen alle anderen Nationalitäten, alle chinesisch werden, Sinisierung nennt man das. Ja? Die Tibeten sollen Chinesen werden, die Uiguren sollen Chinesen werden, obwohl sie sehen anders aus, sie haben andere Kultur, andere Religion, andere Tradition. Mit welchem Recht hat diese Partei? Absolut nicht. Und in zum Beispiel in Tempel oder so. Sie dürfen kein Bild von Dalai Lama aufhängen. Sie müssen diesen 4 großen Lieder aufhängen. Mao Zedong, Deng Xiaoping und was weiß ich, Xi Jinping sowieso und so weiter. Das ist unglaublich. Stellen Sie sich mal vor, in deutscher Kirche müssen Sie die Bilder von, was weiß ich, von Schröder, von Merkel von aufhängen. Das ist doch unmöglich. Das ist so eine Beleidigung, das ist so unmenschlich. Das nennt man wirklich Cultural Genocide. Das ist nicht zu akzeptieren, absolut nicht. Und also in Xinjiang ist es noch schlimmer. In dieser sogenannten Re-Education Camp haben sie alle Uiguren eingesammelt und geben ihnen eine neue Erziehung. Ja, wieso so ein uigurischer Professor, ein Architekt und ein Arzt eine neu erzogen werden? Die müssen dort Chinesisch lernen und so weiter. Und die Frauen werden sexuell nicht nur belästigt, sie werden, wie sagt man, raped. vergewaltigt und so weiter. Das ist eine unmögliche Situation.
Was mich erstaunt hat, gerade bei den Uiguren, ist auch, also diese Verbrechen sind ja mittlerweile einigermaßen gut dokumentiert durch Leute, die fliehen konnten. Aber im Staatsfernsehen werden auch uigurische Frauen vorgeführt oder verunglimpft, dass sie zum Beispiel unsittlich waren und so weiter. Ist das eine Drohung, die sich an die Minderheiten richtet, zum Beispiel die Minderheit der Uiguren, dass sie nicht aufmüpfig werden? Oder richtet sich das auch an die Mehrheit der Chinesen, um über diese sexuelle Unsittlichkeit dieser Erzählung, die ja zum Beispiel, wie Sie sagen, die Taliban nutzen, um die Bevölkerung unter Kontrolle zu halten, auch die Mehrheit gegen die Uiguren aufzuhetzen? Funktioniert das nach beiden Seiten oder ist das tatsächlich auf die uigurische Minderheit konzentriert, wenn man gerade diese Keuschheitsmythen und Keuschheitsregeln anführt, um Uigurinnen dann zu verunglimpfen?
Also ich meine, diese Politik versucht eben, die chinesische Maßstab an alle anderen Nationalitäten draufzusetzen. Was heißt, ich meine, die Leute, die Uiguren in Xinjiang, sie fühlen sich viel mehr zum Beispiel an die türkische Kultur angegliedert. Sie sehen sogar ähnlich aus, ja, und die Sprache ist auch ähnlich, ja. Warum sollen sie auch die chinesische sogenannte Maßstab, moralische Maßstab, also wenn ich das Wort auf Chinesisch Moral höre, dann ist mir schon schlecht. Es gibt überhaupt kein Moral in dieser Gesellschaft, ja, also wer Macht hat, kann alles machen. Also Moral ist ein Fremdwort, ja. Also wie können Sie dann die anderen Völker nach ihren eigenen Maßen messen und sie kritisieren, sie sind zu lässig mit ihrem Moral oder mit ihren Kleidung, mit ihnen zum Beispiel uigurische Männer dürfen keinen Bart tragen. Wir wissen, dass also die Männer in diesen Kulturen, sie tragen gerne Bärte. Und das ist verboten worden. Ja? Und die Frauen dürfen dies und das nicht. Ne? Und das gilt, diese ganze Regel gilt nicht nur für Frauen, für die gesamte andere Nationalitäten. Und das ist die pure Wahrheit. Ja?
Jetzt kommen wir, es gibt etliche Fragen schon, was denn das Ausland bewirken könnte, zum Beispiel den Uiguren zu helfen. Im Hinblick auf Gesetze von Gleichstellung und Gleichberechtigung bei Frauen, wenn es Aufstände gibt von Uiguren, die zu unterstützen, also gerade auch bei die Frauen zu schützen. Gibt es da überhaupt Möglichkeiten? Und das wäre auch eine Überleitung zu den verhafteten Autorinnen und Journalistinnen, weil viele von den Journalistinnen, die berichten, sind ja auch verschwunden oder in Haft. Auch zum Beispiel eine Journalistin, die versucht hat, aus dem Covid-Hotspot zu beginnen zu berichten. Ich glaube, sie ist im Hungerstreik gewesen sehr lange und sie lebt immerhin noch, aber sie ist auf jeden Fall inhaftiert worden. Gibt es überhaupt Möglichkeiten einzugreifen, Herr Dr. Fulda? Also haben westliche Regierungen, das kam auch als Argument, überhaupt eine Chance, weil China ja als so mächtig gilt und dann riskiert wird, die guten Wirtschaftsbeziehungen aufs Spiel zu setzen? Oder gibt es erstens den Versuch, von Seiten der westlichen Regierung Einfluss zu nehmen? Und zweitens, wenn ja, wie erfolgreich ist das?
Also noch vor Gerhard Schröder war es Usus, dass man bei den Gesprächen, den Regierungskonsultationen, dass man Menschenrechtsfälle direkt anspricht, sogar Listen überreicht von Leuten, die man freisehen wollte. Gerhard Schröder hat damit diese Praxis beendet. Das hat ihn nicht interessiert. Er ist darauf mal angesprochen worden von einem Journalisten, hat gesagt, das ist nicht nötig. Also so ungefähr in dem Duktus war das. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Man könnte schon mehr erreichen. Also die Bundeskanzlerin Merkel, man kann es ihr zugute halten, dass zum Beispiel die Ehefrau von Liu Xiaobo, der ja in Haft verstorben ist, als ein politischer Gefangener, er ist an Krebs erkrankt, nicht oder zu spät behandelt worden und er ist im Gefängnis gestorben. Und Liu Xia ist die Ausreise nach Deutschland erlaubt worden. Aber das ist ehrlich gesagt der einzige prominente Fall, von dem ich weiß. Es mag sein, dass es da noch andere gibt. Das würde mich sehr interessieren, falls jemand davon weiß. Aber das ist viel zu wenig. Frau Merkel war 16 Jahre Bundeskanzlerin. Und wie kann es angehen, dass zum Beispiel jemand wie Ilham Tohti, weil wir sprachen über die Uiguren, der ist 2014 zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Und es ist jetzt 2023. Das heißt, er ist jetzt seit 9 Jahren in Haft. Das war ein sehr angesehener Ökonom, ein friedensbewegter Mensch, der sich eingesetzt hat für einen friedlichen Ausgleich zwischen den Han-Chinesen und den Uiguren. Und er ist unter fadenscheinigen Gründen zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Wie kann so jemand immer noch in Haft sein? Das hätten westliche Regierungen sich auf die Fahnen schreiben müssen. Die hätten sagen müssen, der muss raus. Ja, dass wir nicht jetzt irgendwie Hunderttausende von Uiguren aus diesen Lagern rausbekommen, ist doch klar. Das weiß jeder. Aber wir hätten uns viel stärker für solche Einzelfälle einsetzen können. Und das hätte auch eine Signalwirkung gehabt. Denn also ich würde gerne Ilham Tohti sprechen hören. Ich würde gerne hören, was er sagt zur Minoritätenpolitik. Das wäre entscheidender sogar als das, was ich denke und was ich sage. Wir müssen diese Repräsentanten dieses inoffiziellen China, nenne ich sie immer, denen müssen wir helfen, dass sie Gehör finden. Und das gelingt uns viel zu wenig. Und das ist ein echter Skandal. Und das ist ja nicht der einzige Fall. Ich könnte jetzt so viele andere nennen, also zum Beispiel ein Demokratieaktivist. Xu Zhiyong ist jetzt schon wieder im Gefängnis. Der ist zu 14 Jahren Haft verurteilt worden. Also das sind doch völlig inakzeptable Praktiken der Kommunistischen Partei Chinas, dass die besten und klügsten und weitsichtigsten, aufrechten Bürger des Landes für immer hinter Gitter wandern. Das kann doch nicht angehen.
Ja, also wenn Sie darüber sprechen, da habe ich so viel zu sagen. Also wirklich, ich arbeite seit mehr als 15 Jahren für den PEN, also Schriftstellerverein. So viele meiner Kollegen sind immer noch im Gefängnis. Also Sie erwähnen Liu Xiaobo. Liu Xiaobo war mein Vorgänger, der war der Vorsitzende von dem unabhängigen chinesischen PEN-Zentrum und ich war sein Nachfolger. Und seit 2013, seit Xi Jinping an die Macht kam, war kein einziger politischer Gefangener freigelassen worden. Also Liu Xia war kein politischer Gefangener. Sie war nur die Ehefrau von einem politischen Gefangenen. Und was wir alles getan haben für Liu Xia, für Liu Xiaobo in den vergangenen Jahren, es nützt alles nicht. Er muss sterben. Liu Xiaobo muss sterben. Denn er ist wie ein Gandhi, der ist wie ein Mandela, der ist wie Václav Havel. Der hat leider, ihm gegenüber ist nicht eine menschliche Regierung wie die englische oder was weiß ich, tschechische. Das ist eine chinesische Einparteidiktatur. Da muss er sterben. Die Partei weiß, wenn Liu Xiaobo rauskommt, dann ist es, das ist der Teufel los. Dann ist ihre Macht bedroht worden. Also muss ich nochmal betonen, auch der Bundesregierung appellieren. Nicht immer diese Appeasement, diese freundliche Gegenüber. Man muss hart, an bestimmter Punkt, ganz klar, höflich natürlich, höflich und klar sagen, so nicht mit uns. Menschenrechtspolitik ist ein Teil von der Bundesaußenpolitik. Das muss man ganz deutlich sagen. Die Chinesen kennen nur Macht. Sie kennen nur Machtwort. Wenn man weich zeigt, werden sie noch härter. Diese sogenannte Wolf, wie sagt man, diese Wolf?
Wolf im Schafspelz.
Genau. Das nützt alles nicht, wenn man immer nachgibt. Ja, man muss Menschen, also ich meine, also ich rede nicht nur als Menschenrechtler, sondern ich rede auch als eine deutsche Bürgerin. Also wenn die deutsche Regierung ernst meint mit ihrer Menschenrechtspolitik als ein Teil ihrer Außenpolitik, also wir haben Frau Baerbock als Außenministerin und ich finde das ganz toll, dass sie zum Beispiel sich wirklich in klarem Wort zur Menschenrechtsfrage gestellt hat. Und sie hat auch zur Taiwan-Politik, zur Taiwan-Situation gesagt. In Taiwan, das geht auch um Menschenrecht. Das sind 23 Millionen Menschen leben in Freiheit, Demokratie und im Wohlstand. Warum muss Taiwan von China, von so einem diktatorischen Regime geschluckt werden? Was ist die Gerechtigkeit? Gibt es überhaupt Gerechtigkeit in unserer Welt, wenn sowas passiert? Wir sehen doch, was mit der Ukraine passiert ist. Das dürfen wir nicht zulassen, dass Taiwan dieses Schicksal wie Ukraine hat.
Daran anschließend noch eben auch an Herrn Dr. Fulda die Frage, weil die ja öfter kam, hat Deutschland überhaupt die Macht? Jetzt sehen wir im internationalen Kontext, dass China sehr stark auf diese postkoloniale Diskussion einsteigt und sagt, und was ist ja auch Tatsache, in China waren die Engländer und es gibt ein starkes Nationalgefühl, was sich auch in der Gegenbewegung zu den Engländern etabliert hat. Und jetzt sagen die Chinesen zum Beispiel wie andere Länder auch, wir wehren uns gegen den westlichen Einfluss. Wir wehren uns dagegen, westliche Werte aufgedrückt bekommen, zum Beispiel Gleichberechtigung nach westlichem Vorbild. Wir tun uns mit dem globalen Süden zusammen. Jetzt haben Sie zum Beispiel diese neue Initiative ausgerufen, sich weltweite Sicherheit statt individueller Menschenrechte. Wir garantieren Sicherheit. Kann Deutschland überhaupt Einfluss nehmen, zum Beispiel auf die Situation der Uigurinnen? Gibt es ein Machtmittel, das Deutschland hat, oder ist Deutschland viel zu klein, wie dann die andere Seite sagt, und nur die USA oder zumindest ein Staatenverbund zusammen könnte etwas machen? Wie sehen Sie das? Gibt es Chancen?
Ja, ganz kurz erstmal etwas zur Position der Partei. Das ist natürlich eine falsche Dichotomie, die da aufgemacht wird, nach dem Motto China gegen den Westen. Also China ist pluralistisch, der Westen ist natürlich auch nicht monolithisch. Und in Wirklichkeit werden die Forderungen nach Gleichberechtigung und nach Menschenrechtsschutz und konstitutioneller Demokratie, ja von Chinesen werden diese Forderungen erhoben, von den Vertretern des inoffiziellen Chinas. Das heißt, die Partei ist in einem Konflikt mit der eigenen Bevölkerung. Natürlich nicht mit allen, aber mit den politisch Aktiven, die eine andere Vision haben für das Land. Das heißt, wir dürfen uns nicht auf dieses Ablenkungsmanöver einlassen. Es ist nicht ein zivilisatorischer Konflikt. Denn wir haben ja mit unseren demokratischen Werten sehr viel gemein mit den Feministinnen, mit den Demokraten, auch mit Privatunternehmern, mit den Professoren, all denen, die sich mehr Autonomie wünschen von der Partei. Das heißt, da gibt es gar keinen Konflikt zwischen uns und China, sondern unser Konflikt ist nicht mit der chinesischen Bevölkerung, sondern mit der Partei. Das wäre der erste Punkt. Zur Frage des Einflusses, also zwei Punkte. Deutschland hat weder die Macht, China zu destabilisieren, aber Deutschland hat auch nicht die Macht, China zu stabilisieren. Das heißt, wir haben nicht diese Art von Macht. Aber wir haben Einfluss, den man nutzen könnte. Und ich will mal ein ganz konkretes Beispiel geben, was wir nicht tun sollten. Zum Beispiel unser Bundeskanzler Scholz hatte jetzt jüngst ja die Regierungskonsultation mit China. Und es gab eine sogenannte Pressekonferenz am Ende, wo dann Scholz sprach und der Premier Li Qiang. Und es durften keine Fragen gestellt werden von Journalisten. Aber das war nicht in Peking, sondern das war in Berlin. Und wissen Sie, das ist ein Grundproblem, da müssen wir wirklich mal ran. Wie kann es angehen, dass in Deutschland der Kanzler akzeptiert, dass deutsche Journalisten keine Fragen stellen dürfen? Da geht es ja natürlich darum, das Verhältnis, die Beziehung zu China zu schützen. Aber wie kann denn das angehen? Was sind denn das für Beziehungen, wenn unsere Journalisten keine auch schwierigen Fragen mal stellen dürfen zu den Uiguren oder zu Frauenrechten oder was auch immer? Und diese Art der, wir nennen das strategische Kommunikation in der Politikwissenschaft, ist völlig inakzeptabel, weil das Signal, was Scholz damit aussendet und seine Berater, Klöttner und Co. im Kanzleramt, ist, wir betreiben Selbstzensur von oberster Stelle. Und dann kann ja jeder in der Wirtschaft, auch in der Wissenschaft sagen, gut, wenn das der Scholz und Co., wenn die das machen, dann betreibe ich halt auch ein bisschen Selbstzensur. Dann frage ich mal nicht so genau nach und dann mache ich auch nicht so ein Webinar mit der Friedrich-Naumann-Stiftung und mit der Frau Martin-Liao, die sehr outspoken ist. Ja, dann bekommen wir so eine Situation. Das ist doch nicht in unserem Interesse. Das heißt, es geht gar nicht mal so erstmal darum, dass wir großen Einfluss auf China nehmen, sondern wir müssen erstmal unsere Souveränität wieder zurückgewinnen. Das ist nämlich nicht normal, was da passiert ist. Darüber sollten wir uns empören.
Sehr richtig. Sie sagen das sehr gut. Also die chinesische Einfluss ist schon infiltriert in der westlichen Welt. Und ich denke, die deutsche Gesellschaft, die deutsche Politik muss noch sich viel stärker sich behaupten. Was heißt behaupten? Also Deutschland braucht zwar China, China braucht Deutschland nicht? Quatsch, natürlich. China braucht Deutschland. China braucht EU. China braucht die ganze Welt. Und wenn wir nicht, also das ist nicht die deutsche Regierungsinteresse, China zu verändern. Das hat in dieser China-Strategie auch sehr klar deutlich gesagt. Aber die Chinesen sollen nicht hier nach Deutschland kommen und hier ihren Willen durchzusetzen. Also wenn nach einer Regierungskonsultation üblich eine Pressekonferenz zu geben, dann soll das auch passieren. Nicht, weil die Chinesen sagen, nee, ich mag das nicht. Ja, okay. Was ist denn das? Das ist absolut inakzeptabel. Außerdem, ich denke, diese ganzen Situation, es gibt zwei verschiedene Schienen. Einmal ist auf der Regierungsebene, einmal ist auf der gesellschaftlichen, zivilgesellschaftlichen Ebene. Dieser Austausch mit China soll viel stärker Akzenten setzen mit diesen gesellschaftliche Austausch, zum Beispiel Schule, Austausch, Schülerinnen-Austausch und so weiter, kulturellen, künstlicher Austausch, das soll viel stärker passieren. Aber nicht nach der Regel der Chinesen, sondern jeweils von Deutschland aus, wenn Deutschland eine Delegation einlädt oder eine Gruppe einlädt, sollen die Deutschen selber bestimmen. Nicht, dass die Chinesen sagen, nee, den wollen wir nicht rausschicken. Wir geben euch 10 Leute. So geht das nicht. Also ich denke, Deutschland hat absolut das Recht und muss es auch sein, sich seine eigene Regel, seine eigene politische Ethik durchzusetzen. Und ja, also ich meine, es gibt ja noch viel zu besprechen, also zum Beispiel dieses Konfuzius-Institut, ja, das ist auch eine schreckliche Dinge, aber das wird zu weit gehen. Wahrscheinlich sollen wir andere Möglichkeiten darüber besprechen.
Ja, wir sind schon fast am Ende. Ich habe eben in der Vorbereitung gesagt, ich habe den Verfassungsschutzbericht für 2022 gelesen. Wer sich interessiert über die Aktivitäten der Kommunistischen Partei Chinas in Deutschland, kann da gerne reingucken. Das ist relativ gut und sehr ausführlich und genau beschrieben, was sie in Deutschland tun. Aber da Sie gerade die Zivilgesellschaft angesprochen haben, würde ich zum Schluss von Ihnen noch wissen, was wünschen Sie sich, Frau Martin-Liao, von deutschen Frauenrechtlerinnen, von deutschen Feministinnen als Unterstützung für die Frauen in China bei ihrem Kampf?
Ich denke, weiter beobachten, wer irgendwie möglich ist, also die Feministinnen und die weibliche, sagen wir, Journalistinnen. Also ich würde fast nicht sagen, nur weibliche, insgesamt, ja, soll man in diese Richtung arbeiten, dass man nicht nur mit der Regierung austauschen oder von der chinesischen Regierung verhandeln, sondern es gibt so viele Möglichkeiten mit Schule, mit verschiedenen Gesellschaften und Vereinen, solche Austausch zu machen. Und wir zum Beispiel als Autoren, wir sind auch eingegliedert in der PEN International. Und wenn irgendjemand verhaftet worden ist, verbreiten wir diese Nachrichten und bekommen Solidarität. Ja? Und in solche Richtungen, das ist sehr, sehr gut, Deutschland PEN und PEN Berlin bemühen sich auch sehr in diese Richtungen. Also wir helfen nicht nur weibliche Autorinnen, sondern wir helfen natürlich alle Kolleginnen. Und ich denke, es gibt sehr, sehr viele Sachen, die wir zu tun können, als eben Privatperson, private Organisationen.
Ich danke Ihnen beiden sehr. Wir sind leider schon am Ende der Stunde, obwohl es natürlich sehr viele andere Aspekte noch gäbe, auf die wir eingehen könnten, eben gerade auch die chinesischen Aktivitäten im Ausland, die wir jetzt eben, Sie haben gerade das Konfuzius-Institut, die ganzen Institute genannt, die wir jetzt beiseite gelassen haben, weil wir uns erstmal auf die Situation in China konzentrieren wollen. Ich freue mich sehr, dass Sie beide zugesagt haben. Es war ein sehr interessantes Gespräch und bedanke mich auch bei den Zuhörern, die an diesem Sommerabend eingeschaltet sind. Und damit verabschieden wir uns. Vielen herzlichen Dank allen.
Vielen Dank.
Vielen Dank.